Psalm 58. Ich glaube, wir haben hier wieder so ein paar Blues-Lieder, die David geschrieben hat in einer schwierigen Zeit. Wir haben das letzte Mal schon eins davon gesehen. Aber auch hier im Psalm 58 heißt es dem Chorleiter, nach der Melodie verdirb nicht. Und das muss wohl ein Blues gewesen sein. Verdirb nicht. In einer schwierigen Zeit. Gott, lass nicht zu, dass ich umkomme. Und er hatte einige Lieder zu dieser Melodie, verdirb nicht. Von David ein Migdam, wissen wir nicht genau, was das bedeutet. Wahrscheinlich ein Lied zur Unterweisung. Er sagt im Vers 2, redet ihr wirklich Gerechtigkeit, Götter, richtet ihr in Geradheit die Menschenkinder? Dieses Wort Götter hier, manche meinen, dass es gar nicht hierher gehört. Da steht ein Wort im hebräischen Text, im Masoretentext, das eigentlich gar nicht wirklich übersetzbar ist. Vielleicht ist da irgendwas bei der Überlieferung, ein Buchstabe oder so, verloren gegangen. Also ihr werdet es in unterschiedlichen Übersetzungen unterschiedlich übersetzt finden. Gott sei Dank gibt es sowas wie Parallelismus in der hebräischen Poesie, und es wird im zweiten Vers in der Wiederholung was Ähnliches ausgesagt oder dasselbe eigentlich ausgesagt mit ähnlichen Worten. Also er sagt, redet ihr wirklich Gerechtigkeit, Götter, oder manche übersetzen es als Mächtige oder Machthaber, richtet ihr in Geradheit die Menschenkinder. Also darum geht's. Gerechtes Gericht von Leuten, die eine Autoritätsposition haben. Hat es hier mit korrupten Politikern zu tun, würden wir heute sagen. Wenn das mit Götter hier richtig übersetzt ist, dann dass die Richter an Gottes Stelle Gericht sprechen, gemäß von Gottes Gesetz, dann ist das gemeint. Sogar im Herzen übt ihr Ungerechtigkeiten. Der Gewalttat eurer Hände brecht ihr Bahn im Land. Also offensichtlich korrupte Machthaber, die nicht gerecht richten. Und Gott sagt das schon im ganzen Alten Testament, in Menschenansehen im Gericht, das ist dem Herrn ein Gräuel. Da hat Gott was dagegen. Wenn ein Richter dem, der reich ist oder der angesehen ist oder der sein Freund ist, anders richtet als den Armen oder den, den er nicht leiden kann, das soll keine Rolle spielen, sondern es geht um Gerechtigkeit, jedem das, was ihm gebührt, nach dem Gesetz. Aber hier korruptes Gericht und Gewalttat. Sogar im Herzen übt ihr Ungerechtigkeiten, der Gewalttat eurer Hände brecht ihr Bahn im Land. Weist uns darauf hin, dass Ungerechtigkeit und Gewalt im Herzen beginnt. Jesus hat es so gesagt, wenn du deinen Bruder hast in deinem Herzen, dann hast du ihn eigentlich schon ermordet, dann bist du da schon schuldig geworden, denn da beginnt Mord in unserem Herzen. Es beginnt mit Hass. Und er sagt im Vers 4, abgewichen sind die Gottlosen von Mutterschoße an, es irren von Mutterleibe an die Lügenredner. Wieder ein Hinweis auf die Sündhaftigkeit des Menschen seit dem Sündenfall, dass wir eine sündige Natur haben. Der Mensch wird nicht zu einem Sünder, weil er sündigt, sondern er sündigt, weil er ein Sünder ist. Deswegen sagt uns in den Sprüchen ein Kind, das sich selbst überlassen wird, das entwickelt sich zum Verbrecher, mit eigenen Worten, das ist meine Übersetzung. Das heißt, der Torheit ist im Herzen eines Knaben. Und wir Eltern sind berufen, durch Erziehung und durch Züchtigung das Kind richtig zu unterweisen, in die richtigen Bahnen zu lenken. Jüngerschaft nennt man das eigentlich im Neuen Testament. Aber sich selbst überlassen, von Natur aus sind wir Sünder. Und das merkt ihr sehr bald. Ihr müsst euren Kindern nicht sagen, hey, teil doch endlich mal. oder behalt mal umgekehrt, behalt mal was für dich, ne? Du teilst immer, das ist so nett von dir und sei nicht immer nur freundlich, darfst doch mal an dich denken, das müssen wir unseren Kindern nicht sagen, oder? Ist umgekehrt, wir müssen sie lehren zu teilen und nicht selbstsüchtig zu sein und zu geben. Wir sind von Natur aus Sünder. Leider Gottes, das ist unser Problem. Das ist das Problem von der ganzen Erziehung, diesen Erziehungstheorien in den 60er und 70er Jahren, die gesagt haben, ja, der Mensch ist ja von Grund auf gut und wenn wir den Kindern nur ihre Freiheit lassen, dann werden sie sich richtig entwickeln und sie werden selbst rausfinden, was am besten ist und was nicht. Und ja, dieses Experiment ist gründlich in die Hose gegangen. Es ist genau das passiert, was die Bibel sagt. Kind, das sich selbst überlassen wird, entwickelt sich zu einem Verbrecher. Nicht zu einem liebevollen, selbstlosen, dienenden Menschen. Unser Problem ist Selbstsucht. Hier wird jetzt noch ein bisschen mehr beschrieben über diese Leute. Gift haben sie gleich Schlangengift. Wie eine taube Kobra, die ihr Ohr verschließt, dass sie nicht hört auf die Stimme der Beschwörer, des Zauberers, der die Zaubersprüche beherrscht. Also diese falschen Richter, die haben ein taubes Ohr. Sind wie Schlangen, sagt er hier, die taub sind, die nicht hören, die ziehen ihr Ding durch. Wenn der unschuldig Verurteilte oder der ungerecht Behandelte schreit, haben sie ein taubes Ohr. Und hier haben wir ein sehr geistliches Gebet im Vers 7. Zerschmettere, o Gott, ihre Zähne in ihr Maul, brich aus das Gebiss der Junglöwen her, tritt ihnen die Zähne ein. Vielleicht hat David das zu einer Zeit geschrieben, als er von sich selbst noch gedacht hat, dass er, naja, nicht perfekt ist, das sicher nicht, aber dass er ein ganz guter Kerl ist. Und das war David eigentlich, ein Mann nach Gottes Herzen. Nachdem er selbst einer von diesen Übeltätern geworden ist, Ehebruch gefallen ist, zum Mörder geworden ist, dann hat sich irgendwo der Ton ein bisschen geändert. Er sagt, Herr, sei mir barmherzig, mir dem Sünder. Rechne mir meine Vergehen nicht zu. Das ist so diese menschliche Tendenz. Ne? Wenn es um die anderen geht, die uns Unrecht angetan haben, beten wir, Gott, hau ihnen die Zähne ein. Wenn wir die sind, die schuldig geworden sind, sagen wir, oh Herr, sei mir gnädig, wir wollen Barmherzigkeit. Eigentlich soll es umgekehrt sein. Jesus sagt, sei hart zu dir selbst. Wenn dich was zur Sünde verführt, dann schneid es ab und wirf es weg. Sei da ganz radikal und liebe deine Nächsten, liebe auch deinen Feind. Wir machen es so gern umgekehrt. Aber wir müssen es den David zugute halten, dass er es nie in seine eigene Hand genommen hat. Sondern der Herr sagt, mein ist die Rache und er ist sehr ehrlich vor Gott und sagt Gott ganz ehrlich seine Gefühle und was er diesen Ungerechten am liebsten antun würde und was er am liebsten sehen würde, dass Gott ihnen antut, dass Gott sie richtet. Aber er lässt in Gottes Hand. Und das ist ein Unterschied, oder? Ob wir es selbst in die Hände nehmen und jemanden verprügeln, weil wir Hass auf ihn haben, oder ob wir sagen, okay Gott, ich bin wütend, so geht's mir damit, ich kann ehrlich sein vor Gott, aber ich lasse es in seiner Hand. Gott, kümmer du dich drum. Das müssen wir dem David hier zugute halten. Also, ein sehr schönes Gebet hier. Könnt ihr als Gute-Nacht-Gebet mit euren Kindern, nee, nicht wirklich, das ist ein Scherz, würden wahrscheinlich Albträume haben nach diesem Gebet. Zerschmettere, oh Gott, ihre Zähne in ihr Maul, brich aus das Gebiss der Junglöwen, Herr. Es waren so Leute, die wollten ihn auffressen, ne, wie Löwen. Wir dürfen kämpfen, wir dürfen geistlich kämpfen. Es gibt einen, der herumläuft wie ein brüllender Löwe, sagt uns die Bibel, und das ist der Teufel. Und wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen. Nicht gegen den Bruder oder die Schwester, die uns verletzt hat oder die uns auf den Keks geht. Nicht der Chef, der mich unrecht behandelt hat. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, nicht gegen den Ehepartner. Wir kämpfen gegen geistliche Mächte der Finsternis. Gegen die dürfen wir kämpfen und unsere Waffen sind geistliche Waffen. Wie Gebet und Glaube und Gottes Wort, Vertrauen, diese Dinge, Gottes Wahrheit. Zerschmettere, oh Gott, ihre Zähne in ihr Maul, brich aus das Gebiss der Junglöwen. Sie sollen zergehen wie Wasser, die verrinnen. Verschiedene Bilder hier jetzt. Stellt euch Wasser in der Wüste vor, das so langsam verrinnt. Sie sollen vergehen wie so ein Wasser, das verrinnt. Legt er seine Pfeile an, so seien sie wie abgeknickt. Also offensichtlich Leute, die es auf David abgesehen hatten. Aber Gott, verhindere ihre Anschläge gegen mich. Ihre Pfeile, die sollen sein wie abgeknickt, die nicht gerade fliegen, die ihr Ziel nicht treffen. Wie die Schnecke zerschmelzend dahin geht. Vielleicht hat David es mit seinen Brüdern als kleine Jungs gemacht, so Schnecken gesalzen und dann so geguckt, wie die zerronnen sind. Eines Weibes Fehlgeburt, welche nie die Sonne erblickt. Bevor eure Töpfe den Dornstrauch merken, ob grün oder glut, er wird ihn fortwirbeln. Dornenstrauch, dürres Geäst, das wurde zum Unterheizen, zum Kochen verwendet. Und bevor noch hier der Topf warm wird, soll das schon fortgeweht sein. So soll es euch gehen. Bevor ihr hier mir Feuer machen könnt, soll der Herr euch hinfortwirbeln. Vers 11, freuen wird sich der Gerechte, wenn er die Rache anschaut. Er wartet im Blut der Gottlosen. Ganz schön wilder Psalm, ne? Rache ist süß. Ich weiß nicht, ob das unbedingt sehr dem Herzen Gottes nach war, was David hier betet. Aber manchmal kann man Zorn haben, oder einen heiligen Zorn. Wie hier, es ist eigentlich ein Psalm, der wahrscheinlich nicht so persönlich ist, sondern es geht hier wirklich um ungerechte Herrscher. Vielleicht singt David diesen Psalm für sein Volk, für andere, die misshandelt werden. Und da kann man manchmal schon einen gerechten Zorn haben, wenn man zuschaut, wie Leute unterdrückt werden. Ich meine, hoffentlich, wenn du dir diese Filme anschaust über die KZs und diese misshandelten, ausgemergelten Menschen. Wenn du da keinen Zorn drüber kriegst, dann tickst du irgendwie falsch. Und diese Millionen von Ungeborenen, die ermordet werden in Europa und auf der ganzen Welt. Da ist es schon gerechtfertigt, mal zornig zu werden. Aber wieder, er lässt in Gottes Hand. Er ist nicht der, der hier eine Bombe legt vor irgendeiner Abtreibungsklinik. Das sollen wir Christen nie tun. Ich denke, mit allen rechtlichen Mitteln und legalen Mitteln für das Recht einstehen und gegen das Unrecht einstehen und für Barmherzigkeit, das auf jeden Fall, aber nicht mit Gewalt. Nicht, dass wir denen gleich werden, die Leben zerstören und die Leben vernichten. Vers 12, und der Mensch soll sagen, es gibt doch Lohn für den Gerechten. Es gibt doch einen Gott, der auf Erden richtet. Das ist sein Herz, das möchte David sehen, dass die Menschen sagen können, ja, es gibt Lohn für den Gerechten. Es ist es wert, gerecht zu leben. Und so soll eigentlich eine Gesellschaft funktionieren. Im Römerbrief sagt uns der Herr, dass die Regierung eingesetzt ist, die Bösen zu bestrafen und die Guten zu belohnen und nicht umgekehrt. Es soll Lohn geben für den Gerechten. Und dass die Leute sehen, es gibt einen Gott, der auf der Erde richtet, und den gibt es. Keiner wird davon kommen, kein einziger. Gott wird absolut gerecht richten und in der Ewigkeit wird alles beglichen sein und alles gerecht sein. Darauf dürfen wir vertrauen. Und das Wissen, das gibt uns wieder Frieden, dass wir die Dinge in Gottes Hand lassen können. Sagen können, Gott, ich fühle mich verletzt, ich fühle mich ungerecht behandelt, ich sehe dieses Unrecht. Gott, du wirst es gerecht richten, ich bring's dir hin. Ich werde nicht selber Zähne einschlagen und Leute umbringen, amok laufen. Ich lasse in deinen Händen. Selbst wenn manche Menschen es vielleicht verdient hätten. Aber Gott, du bist der Richter, nicht ich. Und es wird am Ende absolut gerecht zugehen und alles richtig sein. Ewig gesehen. Und darin können wir ruhen. Psalm 59. Dem Chorleiter nach der Melodie Verdirb nicht. Wieder so eine schöne Melodie. Von David ein Miktam. Als Saul sandte und sie das Haus bewachten, um ihn zu töten. Hier haben wir den historischen Hintergrund wieder. David wurde zum König gesalbt. Er hat den Riesen Goliath besiegt, einen Riesensieg errungen für Israel. König Saul hat ihn an seinen Hof geholt, hat ihn zu einem Heerführer gemacht, und wo immer David ausgezogen ist zum Kampf, hatte er Erfolg. Und dann hatten diese jungen Frauen Israels einen internationalen Hit gesungen damals mit den Worten: Hat Saul nicht seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende? Und Saul ist eifersüchtig geworden. Was, sie geben dem David 10.000 und mir nur 1.000? Ich bin noch der König. Er ist eifersüchtig geworden, und ihr könnt es nachlesen im 1. Samuel 17, 18, 19, wenn ihr die ganze Vorgeschichte lesen wollt. Saul hat versucht, David umzubringen, ein paar Mal, hat mit seinem Speer nach ihm geworfen. Und zuletzt hat er Männer ausgeschickt, um den David hinrichten zu lassen. Und sie sind zu seinem Haus gekommen. Und David hatte vorher die Warnung bekommen durch seine Frau, die jüngere Tochter Sauls. Und sie hat ihn beim Fenster rausgelassen an einem Seil, und er ist entkommen. Vielleicht das Fenster hinten, das Gartenfenster. Offensichtlich waren diese Soldaten vor seinem Haus, die das Haus bewacht haben. Und Saul hat hingeschickt, hat gesagt: Lass mir den David holen, damit ich ihn hinrichte. Und seine Frau hat ihn beschützt, hat so getan, als wäre er krank. Und die Leute sind zurückgelaufen zum König, haben gesagt: David kann nicht kommen, der ist gerade krank. Und Saul hat gesagt: Ist mir egal, dann erschlagt ihn in seinem Haus. Bringt ihn um, tot oder lebendig. Also eine schlimme Situation für David. Und Gott hat ihn gerettet durch die Hand seiner Frau. Er hat seine Frau benutzt. Und in dieser Situation hat David diesen Psalm geschrieben. Zuerst beschreibt er die Situation und diese Leute, die ihn hier an sein Leben, die hier an sein Leben gehen wollten, ihm an den Kragen gingen. Vers 2, befreie mich von meinen Feinden, mein Gott. Bring mich in Sicherheit vor denen, die sich gegen mich erheben. Befreie mich von denen, die Böses tun, und rette mich von den Blutmenschen, die wollten ihn umbringen. Denn siehe, sie lauern auf meiner Seele. Starke greifen mich an, ohne mein Vergehen und ohne meine Sünde, Herr. Ohne eine Schuld meinerseits laufen sie an und gehen in Stellung. Wache auf mir entgegen und sieh. Also David geht hier an den Kragen. Sie wollen ihm Böses antun, sie wollen ihn umbringen. Und David wendet sich an den Herrn. Ich mag das an David. In jeder Situation. Mein erster Weg war zum Herrn. Und er sagt, sie greifen mich an ohne meine Vergehen, ohne meine Sünde, ohne dass ich was dazu getan habe. Ich bin unschuldig, ich wäre unschuldig verfolgt. Habt ihr schon mal erlebt, dass ihr unschuldig, ungerechtfertigt misshandelt wurdet oder ungerecht behandelt wurdet? Wahrscheinlich sind sie euch nicht ans Leben gegangen, dass Leute euch ungerecht behandelt haben. David geht Gott in der Situation, legt es in seine Hände. Vers Vers 6 sagt, und du, Herr Gott, der Herrscher am Gott Israels, erwache, heimzusuchen alle Nationen, alle Gottlosen. Sei keinem gnädig von den treulos Frevelnden. Am Abend kehren sie wieder, heulen wie Hunde und umkreisen die Stadt. Siehe, sie lassen ihren Mund Böses reden, Schwerter sind auf ihren Lippen, denn sie denken, wer hört. Also haben ihn verleumdet, offensichtlich auch. Passiert uns auch manchmal, dass Leute schlecht über uns reden oder ungerechtfertigt schlecht über uns reden. Und Worte können oft mehr verletzen als Taten. Denn sie denken, wer hört? Das waren gottlose Leute. Wir dachten, wir müssen uns vor niemandem verantworten. Aber im Vers 9, du aber, Herr, wirst über sie lachen. Spotten über alle Nationen. Nationen sind die, die den wahren Gott abgelehnt haben. Und das ist das Problem. Jemand, der gottlos ist, der ohne Gott leben will, wird auch gottlos handeln. Ist immer so. Meine Stärke, auf dich will ich achten, denn Gott ist meine Festung. Gott ist meine Festung. Gott ist meine Stärke. Wir dürfen zu ihm laufen. Mein gnädiger Gott wird mir zuvorkommen. Seht ihr, wir haben einen mächtigen Gott und einen gnädigen Gott. Und das ist uns ein Fels und das ist uns eine Burg, oder? Das ist ein Schutz. Wir wissen, unser Gott ist mächtig, er ist allmächtig. Wenn wir zu ihm laufen, uns bei ihm bergen, er ist mächtig, er ist fähig, uns zu beschützen. Und unser Gott ist ein gnädiger Gott, der uns Gnade schenkt, unverdiente Gunst. Gnade, die wir nicht verdienen. Barmherzig. Und er wird mir zuvorkommen. Gott wird mich herabsehen lassen auf meine Feinde. Gott ist diese Festung. Er ist unser Schutz. Und ich glaube, das gilt für jeden Christen. Nicht, dass Gott uns immer rettet aus schwierigen Umständen oder aus Verfolgung. Ich meine, ihr wisst, dass Christen im Gefängnis sitzen. In China, in muslimischen Ländern, in kommunistischen Ländern. Einfach weil sie auf Jesus vertrauen. Ihr wisst, dass Christen umgebracht werden. Sudan zum Beispiel. Also Gott sagt nicht, dass er uns immer beschützt. Manchmal beschützt Gott. Manchmal hören wir wunderbare Zeugnisse von Missionaren oder Menschen, die wirklich in Lebensgefahr waren. Ich habe einmal gehört eine Geschichte von einem Missionar, der verfolgt worden ist und er hat sich in eine Höhle verkrochen. Die wollten ihn umbringen und dann kam eine Spinne und hat den Höhleneingang zugewebt. Und die Verfolger sind dorthin gekommen und haben die Spinnwebe gesehen, haben gesagt, okay, da ist keiner drin und sind weitergelaufen. Gott kann das machen, ist eine wahre Geschichte. Aber nicht immer. Manchmal rettet uns Gott vor dem Sturm, manchmal rettet uns Gott in dem Sturm. Gott ist eine Burg. Selbst, ich denke an Stephanus, selbst jemand, der sein Zeugnis mit seinem Leben bezahlt hat, der umgebracht wurde für seinen Glauben. Wir lesen da in der Apostelgeschichte, sein Angesicht war wie das Angesicht eines Engels. Der Stephanus hat gestrahlt und er hat Jesus gesehen, der aufgestanden ist, um ihn zu empfangen in seiner Herrlichkeit. Und er hat für seine Mörder gebetet. So ist er nach Hause gegangen zum Herrn. Ihm war Gott eine Festung in dieser Situation. Und ich glaube, dass kein Märtyrer in der Kirchengeschichte je allein gestorben ist, ohne dass Gott ihm eine Festung war. Ihr könnt Zeugnisse lesen. Manchmal rettet uns Gott vor den Feinden, vor der Situation. Manchmal ist uns Gott eine Festung und ein Fels in den Umständen. Und wirklich, ich denke an das, was David, ich glaube, letztes Mal haben wir es durchgenommen, ne, wo David sagt, was können Menschen mir antun? Und was Jesus gesagt hat, fürchtet nicht die, die nur euren Leib töten können, euch das physische Leben nehmen können und sonst nichts tun können. Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir in den Himmel befördert werden. Besser eine Kugel in den Kopf als 10 Jahre Krebs oder so. Ne? Wenn man es auf die Ewigkeit betrachtet, wie wir nach Hause gehen. Aber wir wissen, wir sind gerettet. Das ist das Wichtige. Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Ich meine, du kannst das bequemste, schönste Leben haben. Und dann, wenn du dann eine Seele verlierst, Jesus hat gesagt, was bringt sie, wenn du die ganze Welt gewinnst und deine Seele verlierst? Das ist das Wichtige. Und da ist Gott uns ein Fels und eine Burg. Wir dürfen heute Abend wissen, dass wir gerettet sind und dass wir in die Herrlichkeit eingehen werden und dass uns niemand was anhaben kann. Wirklich niemand. Das Schlimmste, was Leute uns tun können, ist, uns in Jesu Gegenwart zu befördern, in den Himmel, in seine Herrlichkeit. Das ist das Allerschlimmste, was uns hier in dieser Welt passieren kann. Gott ist ein Fels. Sünde ihres Mundes ist das Wort ihrer Lippen, so lass sie gefangen werden in ihrem Hochmut. Das waren stolze Leute. Und wegen des Fluches und wegen der Lüge, die sie aussprechen. Vertilge im Zorn, vertilge, dass sie nicht mehr sind. Es betet David wieder, schüttet sein Herz dem Herrn aus. Gott, verschaff du uns Recht. Gott, beschützt du uns. Vertilge, dass sie nicht mehr sind. Dann wird man erkennen, dass Gott in Jakob herrscht bis an die Enden der Erde. Seht ihr, es ist auch kein selbstsüchtiges Gebet hier. Es geht ihm nicht nur um sich selbst. Oh Gott, ich möchte gern ein sicheres und ruhiges und behütetes und reiches, immer reich und schön und bequem. Ich möchte so ein Leben leben. Gott, beschütze mich, damit es mir gut geht. Nee, David, sein Herz ist für die Ehre Gottes. Er sagt hier, vertilge sie im Zorn, dann wird man erkennen, dass Gott in Jakob herrscht. Es ging ihm um Gottes Ehre in dem Ganzen. Bis an die Enden der Erde. Und wie gesagt, hier dieser Kampf, dieser physische Kampf im Alten Testament ist uns immer ein Bild für geistlichen Kampf im Neuen Testament. Und wisst ihr was? Jesus hat den Teufel und die Sünde und den Tod und was für geistliche Feinde es gibt, Jesus hat sie alle besiegt. Er hat sie besiegt. Und alle werden erkennen, dass Gott in Jakob herrscht bis an die Enden der Erde. Der Feind wird nicht die Überhand haben. Wir kennen sein Ende. Feuersee in der Offenbarung. Am Ende wird nur mehr Gott sein. Und die, die sich ihm anvertraut haben, und die werden mit ihm herrschen, wird Anteil geben an seiner Herrschaft. Vers 15, und am Abend kehren sie wieder, heulen wie Hunde und umkreisen die Stadt. Also immer und immer wieder sind sie ihm nachgestellt, haben versucht, ihn das Leben zu nehmen. Sie schweifen umher nach Speise, wenn sie nicht satt werden, knurren sie. Also dieses Bild von hungrigen, streunenden Hunden. Vers 17, ich aber will singen von deiner Stärke. Und am Morgen jubeln, preisen deine Gnade. Denn du bist meine Festung gewesen und deine Zuflucht am Tag meiner Not. Da haben wir dasselbe wieder. Ich will singen von deiner Stärke. Gott ist stark. Und ich will am Morgen jubeln, preisen deine Gnade. Gott ist stark und gnädig. Und wenn wir das wissen, das ist eine Festung, oder? Wenn wir wissen, unser Gott ist ein allmächtiger Gott. Er ist stark, aber er ist auch gnädig. Er schenkt mir unverdiente Gunst in Jesus. Darf in ihm geborgen sein. Wenn Gott nur ein starker, heiliger Gott wäre, hätte ich nicht viel davon. Dann müsste ich mich verkriechen vor ihm. Dann könnte ich mich nicht bei ihm bergen, weil weil dann wäre ich unter seinem Gericht. Aber er ist gnädig und so darf ich zu ihm laufen. Und das ergibt diese Festung, das ergibt diesen Schutz. Wenn ich mich bei einem Starken bergen kann, wenn ich Beziehung mit ihm haben kann, wenn ich eintreten kann sozusagen in diese Beziehung, in diese Festung, dann ist es mir ein Schutz, eine Zuflucht, eine Festung, wie sie heißt. Meine Stärke dir will ich spielen, denn Gott ist meine Festung, der Gott meiner Gnade. David singt Lobpreislied, nachdem Gott ihn gerettet hat. Und das ist so praktisch. Ich meine, im Prinzip ist hier nichts Neues. Wir sehen immer wieder dasselbe. Aber das ist das echte Leben hier. David hat es nicht in der Hängematte irgendwo in Hawaii am Strand geschrieben. Das war im echten Leben. Jemand, der in Todesgefahr war. Und was wir wirklich sehen bei David, ist diese Beständigkeit. Ständig zum Herrn ausgeschrien. Und in diesen Umständen, weißt du, wenn du in schwierigen Umständen bist, was machst du? David sagt, ich will singen von deiner Stärke. Schaust du auf Gott? Singst du? Preist du? Wenn du dich angegriffen fühlst, verfolgt fühlst, misshandelt fühlst, verletzt fühlst. Das ist sehr praktisch. Während er preist hier, gewinnt sein Herz Mut und er bekommt diese Perspektive. Vater unser im Himmel. Wow, wenn das stimmt. Der ewige Gott im Himmel ist unser Vater. Wenn das unsere Beziehung ist, dann setzt das die Dinge in die richtige Perspektive, oder? Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Lobpreis. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das wird die Realität sein. Das ist eine Verheißung auch. Das wird die Realität sein. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen und er herrscht. Und wenn ich meine Augen von den Umständen weglenke und auf ihn lenke und es sehe, dann habe ich eine Festung. Dann kann ich Ruhe haben in meinem Herzen. Ich will singen von deiner Stärke und am Morgen jubeln, preisen deine Gnade. Psalm 60. Dem Chorleiter nach Shushan ist mal eine andere Melodie. Wahrscheinlich heißt es so viel wie Lilie. Vielleicht inspiriert, als er Blumen angesehen hat. Ein Zeugnis, ein Miktam von David zum Lehren. Als er stritt mit den Syrern von Mesopotamien und mit den Syrern von Zoba und Joab zurückkehrte und die Edomiter im Salztal schlug, 12.000 Mann. Also offensichtlich waren die Umstände folgende, dass David und sein Heer, wisst, Joab war sein Heeroberster, die haben gekämpft mit den Syrern, also den Nachbarn oder den Feinden, die sie von Norden bedrängt haben. Und scheinbar war es so, während sie gekämpft haben gegen die Syrer im Norden, haben die Edomiter, die im Süden Israels gewohnt haben oder die Nachbarn waren, haben die beschlossen, okay, die sind beschäftigt hier mit den Feinden im Norden oben, wir nutzen die Gelegenheit und wir eröffnen eine zweite Front im Süden unten und die sind offensichtlich eingefallen. Vielleicht sogar Jerusalem bedroht. Und dann musste David sein Heer teilen und hat offensichtlich den Joab hier zurückgekehrt, um gegen die Edomiter zu kämpfen im Salztal. Das ist Gegend vom Toten Meer da unten. Und wahrscheinlich hat er diesen Psalm geschrieben, während Joab gekämpft hat mit diesen Leuten und dann später hat er die Nachricht bekommen, dass sie 12.000 Mann von den Feinden erschlagen haben. Aber erstmal in dieser Situation, wieder eine furchteinflößende Situation, oder? Du bist im Kampf und dann musst du dein Heer teilen. Das ist immer schlecht. Du willst Verstärkung haben, nicht Leute wegschicken müssen. Wahrscheinlich gegen eine Überzahl gekämpft. Und er sagt im Vers 3, Gott, du hast uns verworfen, hast uns zerstreut. Wir müssen uns aufteilen, wir sind zerstreut worden. Du bist zornig gewesen, stelle uns wieder her. Dieses Gefühl, Gott hat uns allein gelassen. Kennt ihr das? Auch eine Erfahrung, die jeder Christ dann und mal hat. Gott, wo bist du? Du hast mich allein gelassen. Du hast uns zerstreut. Es sieht so aus, als würden wir weggefegt werden dieses Mal. Du bist zornig gewesen. Stelle uns wieder her, hat es als Gottes Zorn interpretiert. Vielleicht war er sich irgendeiner Sünde bewusst. Aber er betet auch wieder, stell uns wieder her. Du hast das Land erschüttert, hast es zerrissen. Heile seine Risse, denn es wankt. Mein erstes Bild, was ich habe bei diesem Vers, ist das Bild von Gletscherspalten oder Erdbeben, wo sich Risse bilden. Bildsprache natürlich. Du hast unser Land zerrissen, wir mussten uns aufteilen, wir werden bedrängt hier von verschiedenen Seiten. Heile seine Risse, denn es wankt. Du hast dein Volk harte sehen lassen. Mit Taumelwein hast du uns getränkt. Also wir sind fast gewankt, fast gestürzt. Denen, die dich fürchten, hast du ein Signal gegeben, dass sie fliehen können vor dem Bogen. Damit deine Geliebten befreit werden, hilf durch deine Rechte und erhöre mich. Wendet sich wieder an Gott in der schwierigen Situation. Immer wieder. Das können wir lernen aus den Psalmen. Gott hat geredet in seinem Heiligtum. Frohlocken will ich. Jetzt hält er sich wieder vor Augen die Wahrheit Gottes, das Wort Gottes. Hier, wir sind in dieser schwierigen Situation. Es sieht so aus, als würden wir eine Niederlage erleben. Wir fühlen uns schwach, wir fühlen uns zerstreut. Es wollte man davonlaufen, vielleicht hat sich sein Heer wirklich zerstreut, weil die Schiss bekommen haben vor der Überzahl und da steht David und er schreit aus zu seinem Gott. Und dann hält er sich die Wahrheit vor Augen und sagt, Gott hat geredet in seinem Heiligtum. Wieder Gott, der heilige Gott, der auf seinem Thron sitzt. Frohlocken will ich, will Sichem verteilen und das Tal Sukkot ausmessen. Mein ist Gilead und mein Manasse und Ephraim ist die Bergfestung meines Hauptes, Juda mein Herrscherstab. Gott sagt, das Volk gehört mir. Das ist mein Volk. Gott sei Dank. Jesus sagt, es ist meine Gemeinde. Ich bin so froh, dass unsere Gemeinde nicht meine Gemeinde als Pastor ist. Ihr seid auch froh, ne? Aber ich kann mit diesen Dingen zu Gott kommen und sagen, oh Gott, wir werden angegriffen, wir werden zerstreut. Was ist los? Wir dürfen uns in Erinnerung rufen, Gott, es ist dein Volk, es sind deine Kinder. Es ist wunderbar, wenn wir Dinge in Gottes Hand lassen können. Vers 10, jetzt redet Gott über die Feinde. Moab ist mein Waschbecken, auf Edom will ich meine Sandale werfen. Das Waschbecken, wo er sich die Füße gewaschen hat, auf Edom will ich meine Sandale werfen. Seit dieser irakische Journalist die Schuhe auf Präsident Bush geworfen hat, wissen wir alle, was das bedeutet. Wenn ein Schuh geworfen wird, eine Sandale geworfen wird, ist eine Beleidigung. Ne? Also, er sagt hier, Gott ist für sein Volk, Juda ist mein Herrscherstab, aber Moab ist sein Waschbecken und auf Edom will ich meine Sandale werfen, sagt der Herr hier. Philistäer jauchzte mir zu, also Gott sagt, ich werde gegen die Feinde Israels kämpfen, ich werde gegen sie stehen, die werden die Scham haben am Ende und sich schämen müssen, die werden die Niederlage einstecken. Ist wieder ein Gebet, Vers 11, wer wird mich führen in die feste Stadt? Wer wird mich leiten bis nach Edom? Stadt, von der hier die Rede ist, ist die Stadt Petra im heutigen Jordanien. Es ist faszinierend. Wenn ihr irgendwann mal eine Chance habt, wenn ihr mal in Israel seid, macht unbedingt diesen Abstecher, um diese Stadt Petra anzuschauen. Da haben die Nabatäer, das war ein arabisches Volk, was dort nach den Edomitern gelebt hat, die haben aus den Felsen Tempel und Grabmäler und Gebäude rausgehauen. Es ist absolut faszinierend. Aber zu der Zeit hier war Petra die Hauptstadt der Edomiter. Und Petra ist so ein Tal oder ein Hochplateau eigentlich mehr, was von Bergen umgeben ist. Und der Zugang in diese Stadt Petra ist so ein enger Canyon eigentlich. So ein enges Tal, so ja, vielleicht 2-4 Meter breit nur, und dann geht so 50-80 Meter in die Höhe, so die Felswände. Das ist faszinierend, da durchzulaufen. Wir sind da durchgelaufen. Da gehen die Felswände nach oben, und ich würde sagen, ist so 1,5 Kilometer lang vielleicht, dieser Canyon. Also ihr könnt euch vorstellen, wie schwierig es war, so eine Stadt zu erobern und wie einfach die zu verteidigen war. Die Edomiter mussten nur oben auf diesen Felsen stehen und Steine runterwerfen auf die Feinde oder brennendes Harz oder sonst was. Speere, Pfeile, die sich da durch diesen Canyon durchkämpfen mussten. Und David sagt, wer wird mich führen in die feste Stadt? Wer wird mich leiten bis nach Edom? Hast du Gott uns nicht verworfen? Du ziehst nicht aus, oh Gott, mit unseren Heeren. Sah so aus, als hätte Gott sie im Stich gelassen. Und sagte, schaffe uns Hilfe vor dem Bedränger. Menschenhilfe ist der wertlos. Das müssen wir uns unterstreichen. Menschenhilfe ist ja wertlos. Jetzt im Vergleich zu Gottes Hilfe. Nicht, dass es wertlos ist, zu einem Bruder zu gehen, zu sagen, hey, bet mit mir. Wir dürfen zusammen stehen. Im Neuen Testament steht, dass wir die Schwachen tragen sollen und die Traurigen trösten sollen. Das ist alles gut, das ist alles biblisch. Aber im Vergleich zu Gott, wer ist ein Mensch im Vergleich zu Gott? Im Vergleich zu Gott ist die Hilfe von Menschen wertlos oder ein Nichts, sagen andere Übersetzungen. Daran müssen wir uns erinnern. Wenn wir so schnell erst zu Menschen hinlaufen und der Psychiater und der Seelsorger und der Bruder. Der Einzige, der wirklich helfen kann, ist der Herr. Und wenn jemand zu mir kommt, in die Seelsorge im Prinzip, sage ich, weißt du was, ich kann nur mit dir gemeinsam zu Jesus gehen. Ich bin nicht die Lösung für irgendein Problem, ich bin nicht mächtig, ich bin ein schwacher Mensch. Und irgendwie ist es so lächerlich, oder? Wenn man so menschlichen Rat kriegt, dann so, hey, Kopf hoch. Oder wird schon wieder werden. Es ist so hohl, oder? Wenn du wirklich durch eine tiefe Zeit gehst und ein Riesenproblem hast. Aber was können Menschen uns anbieten? Manchmal sind die Menschen ja selber so hilflos, diese Ratgeber. Ich fühle mich manchmal überwältigt von den Dingen, die ich höre. Was kann ich tun? Ich kann keine Elend heilen. Ich kann nicht irgendwo Herzen verändern. Ich kann nicht Krankheiten heilen. Beziehungen heilen. Aber es gibt einen, der hat das ganze Universum mit einem Wort in Existenz gesprochen. Es ist Gott. Und er kann es, oder? Und deswegen lasst uns nicht auf menschliche Hilfe vertrauen. Und wenn jemand um Hilfe zu uns kommt, lasst uns gemeinsam zu Jesus gehen, zu Gott gehen, dort, wo es wirklich Hilfe gibt. Und lasst uns dann einfach nur mit menschlichen Philosophien oder menschlichen Ratschlägen da arbeiten. Das ist so leer, das ist so kraftlos. Es ist so machtlos. Aber Gott, er kann heilen. Und das haben wir auch erlebt. Wie Gott Ehen wiederherstellt. Wie Gott Beziehungen heilt. Wie Gott körperlich heilt. Aber er kann helfen. Er kann die Seele wieder stark machen. Mit Gott werden wir mächtige Taten tun und er wird unsere Bedränger zertreten. Also dieses Bewusstsein bei David auch, ich brauche Gott, wir sind so abhängig von ihm. Und das ist eigentlich ein Fluch für uns Christen und für uns als Gemeinde, wenn wir dieses Bewusstsein verlieren, wie abhängig wir wirklich von Gott sind. Das merken wir dann erst wieder in Zeiten, wo es wirklich ans Eingemachte geht, wo es wirklich schwierig ist. Aber zeitweise verlieren wir diese Abhängigkeit und denken, oh, wir können es ja managen, wir schaffen es ja ganz gut, es läuft ja ganz okay. Und dann fangen wir wieder an, auf uns selbst zu vertrauen. Starker Vers hier, Menschenhilfe ist ja wertlos im Vergleich zu Gott. Psalm 61, dem Chorleiter auf Saitenspiel von David. Höre Gott mein Schreien, horche auf mein Gebet, schreit wieder zu Gott aus. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, weil mein Herz verzagt. David ist so ehrlich, wir müssen Gott nichts vormachen. Halleluja, preis dem Herrn. Es ist so lächerlich, wenn Christen es tun. Ich war mal mit einem lieben Bruder in einer anderen Gemeinde auf Besuch und ein Ältester der Gemeinde hat gefragt, na Bruder, so und so, wie geht's dir? Und er hat gesagt, ah, oh, nicht so gut, ich hab's im Kreuz und so. Und der war so einer auf der Positiv-Bekennen-Schiene und hat gesagt, oh, sag das nicht, das ist ein negatives Bekenntnis, sag, mir geht's gut, preis dem Herrn. Und ich fand das so lächerlich und der hat das mitgekriegt. Ich hatte wohl so einen, Gesichtseindruck, dass der geschnallt hat, dass ich da nicht so übereinstimme und hat gesagt, was, glaubst du das nicht? Und ich habe gesagt, nee, glaube ich nicht. Das ist nicht biblisch. Lies mal den Psalmen. Wir haben gesagt, du reißt hier Verse aus dem Zusammenhang. Es ist so lächerlich, oder? Wenn es uns schlecht geht, wenn ich eine Erkältung habe, habe ich eine Erkältung. Sagen, im Namen Jesu, ich habe keine Erkältung, ist lächerlich. Ich glaube, Gott kann mich heilen und ich habe erlebt, dass Gott mich geheilt hat schon. Dass er auf Gebet Menschen heilt. Aber wenn Gott heilt, dann heilt er wirklich. Dann muss ich nicht irgendwas bekennen, was nicht ist. Das ist lächerlich. David war immer ehrlich zu Gott. Er sagt, mein Herz verzagt. Und deswegen rufe ich zu dir vom Ende der Erde. Viele glauben, dass er diesen Psalm geschrieben hat, als er vor Absalom, seinen Sohn, fliehen musste. Als er aus Jerusalem fliehen musste. Das Land verlassen musste. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, weil mein Herz verzagt. Schön ist, Gott hört uns vom Ende der Erde. Du kannst nicht zu weit weg sein, als dass Gott dich hört. Du wolltest mich auf den Felsen leiten, der mir zu hoch ist. Oder der höher ist als ich, sagen vielleicht manche Übersetzungen. Wenn du von oben gekämpft hast, warst du immer im Vorteil. Also der hohe Felsen ist ein Bild für Sicherheit, für Stabilität. Und wieder, du wolltest es tun. Das können wir Menschen nicht tun. Aber Gott ist der, der uns so ein Fels sein kann. Denn du bist mir zur Zuflucht geworden, ein starker Turm vor meinem Feind. Ich möchte weilen in deinem Zelt in Ewigkeit, mich bergen im Schutz deiner Flügel. Wieder dieses zärtliche Bild. Und Küken, die sich unter die Flügel flüchten. Hinweis hier wahrscheinlich auf das Bundeszelt, auf das Heiligtum. Ich möchte weilen in deinem Zelt in Ewigkeit, mich bergen im Schutz deiner Flügel. Bundeszelt im Allerheiligsten war die Bundeslade mit der Deckplatte drauf und da waren diese Cherubim, diese Engelwesen drauf. Und so Bergen unter deinen Flügeln spricht von der Gegenwart Gottes, mich in Gottes Gegenwart, mich bei ihm bergen. Das ist hier gemeint. Denn du, Gott, hast auf meine Gelübde gehört, hast mir gegeben das Erbteil derer, die deinen Namen fürchten. Hat ihm offensichtlich ein Gelübde getan. Dann sag Gott, wenn du mich befreist, wenn du mir hilfst, dann werde ich das und das tun. Du hast mir das Erbteil gegeben, derer, die deinen Namen fürchten. Das ist unser Erbteil, oder? Dass wir uns Gott nahen dürfen, dass wir Zuflucht suchen dürfen in seiner Gegenwart, unter seinen beschirmenden Flügeln. Erbteil in alle Ewigkeit, wir sind Miterben mit Christus. Der Himmel gehört schon uns, für alle Ewigkeit. Gottes Herrlichkeit, alles, was er für uns hat, alle geistlichen Segnungen, die Gott für uns hat, haben wir in Jesus Christus. Wir dürfen das miterben mit ihm, das ist wunderbar. Und Gott hat mir daran Anteil gegeben. Du wirst Tage zu den Tagen des Königs hinzufügen. Seine Jahre mögen sein wie Geschlecht auf Geschlecht. Er möge ewig thronen vor dem Angesicht Gottes. Bestelle Gnade und Treue, dass sie ihn behüten. So werde ich deinen Namen besingen immer da, um damit meine Gelübde zu erfüllen Tag für Tag. David hat offensichtlich zu Gott gesagt, Gott, wenn du mir hilfst, dann werde ich dich preisen. Das war sein Gelübde offensichtlich. Dann werde ich dich täglich preisen. Und das ist eine gute Gewohnheit auch für uns. Wisst ihr was, das würde einen Riesenunterschied machen in unserem Leben. Wir täglich zu Gott aufschauen und ihn preisen für das, wer er ist. Und für das, was er für uns getan hat. Wir sehen es auch noch im nächsten Psalm. Lesen wir den noch schnell. Hier haben wir die Antwort, nämlich in diesen Psalmen hier, zu Gott zu kommen. Dem Chorleiter nach Jiddu tun, ein Psalm von David. Achtet hier auf das Wort nur. Das kommt hier oft vor. Nur auf Gott vertraut still meine Seele. Hier haben wir es wieder. Nur auf Gott. Auf eigene Kraft oder auf menschliche Hilfe. Nur von ihm kommt meine Hilfe. Nur er ist der, der wirklich helfen kann. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung. Ich werde kaum wanken. Kommt euch bekannt vor? Der Markus hat ein Lied geschrieben über den Psalm. Wir singen das öfter Sonntagmorgens. Nur Gott kann uns helfen. Nur er ist ein Fels, eine Festung. Wie lange wollt ihr einen Mann bestürmen, morden ihr alle, wie eine überhängende Wand, eine eingestoßene Mauer? Sie planen nur, ihn von seiner Höhe zu stoßen, sie finden Gefallen an der Lüge, mit ihrem Mund segnen sie, doch in ihrem Innern fluchen sie. Also er wird wieder hier verfolgt, das sind alles Psalmen, die in der Verfolgungszeit geschrieben wurden, wo es ihm nicht gut ging, wo er arm war, wo er ausgestoßen war, wo er verleugnet war als König, wo er gewartet hat auf die Verheißung Gottes, dass sie in Erfüllung geht. Wüstenzeit, würden wir sagen. Und immer wieder diese Menschen, mit ihren Mund segnen sie, aber was für Schlangen es sind, in ihrem Herzen fluchen sie eigentlich. Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Worauf vertraut deine Seele? Oder deine Psyche, würden wir heute sagen. Nur auf Gott vertraue ich still meine Seele. Dieses Stillsein vor Gott und ihm vertrauen. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Er ist der Einzige, bei dem wir uns wirklich bergen können, bei dem wir wirklich Ruhe finden können für unsere Seele. Und das hat Jesus gesagt, oder? Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben für eure Seele. Oder im Philipperbrief, sorgt euch nicht, sondern bringt eure Gebete mit Danksagung vor dem Herrn. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist dieses Geborgensein, dieses Stillsein vor Gott. Friede Gottes trotz schwierigen Umständen, trotzdem, dass wir Menschen nach dem Leben trachten, dass ich angegriffen werde. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraut auf ihn alle Zeit, Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Mann, wenn wir das wirklich lernen würden, wenn wir das wirklich praktizieren würden. David hat uns Beispiel gegeben in all diesen Psalmen. Alles schwierige Situationen. Und er schüttet Gott sein Herz aus. Red mit Gott über das, was dich belastet. Schütte es ihm aus, wenn du wütend bist, wenn du dem Nachbarn am liebsten die Zähne anhauen würdest oder dem Chef oder wer immer das ist. Sag es Gott. David hat es ihm gesagt. Oh Gott, hau meinen Feind die Zähne ein. Ich bin so wütend, ich habe Angst, Gott. Ich würde mich am liebsten verkriechen, aber bei dir kann ich mich bergen. Oh, die tun mir Unrecht an. Red mit Gott, schütt in deinem Herz aus, was dich beschäftigt. Er ist die richtige Adresse. Er ist ein Hohepriester. Jesus ist ein Hohepriester, der mitfühlen kann mit unseren Schwachheiten. Der weiß, wie es uns geht. Wirklich aus eigener menschlicher Erfahrung sogar. Und er liebt dich. Du bist sein Kind, du bist sein Augapfel. Lauf zu ihm, schütze ihm, schütt ihm dein Herz aus. Die Lösung ist nicht der Seelsorger oder der Psychiater oder der Guru oder der sonst irgendwas. Die Lösung ist Gott. Lauf zu ihm, schütt ihm dein Herz aus. Berg dich bei ihm, vertrau ihm. Nur Hauch sind die Menschensöhne. Das ist, was Menschen sind im Vergleich zu Gott. Nur Hauch sind Menschensöhne. Lüge die Herrensöhne. Auf der Waagschale steigen sie empor. Sie sind allesamt leichter als Hauch. Auf Menschen vertrauen, das ist Lüge und Trug. Das ist falsches Vertrauen. Da werden wir enttäuscht werden, wenn wir uns von Menschen Stärke und Heilung und Zuflucht und diesen Schutz, diese innere Festigkeit erhoffen, das wird nicht passieren. Selbst die Nahestehendsten. Wenn du von deinem Ehepartner erwartest, dass er dich glücklich macht und erfüllt macht und dir diesen Frieden schenkt, dann wirst du lang warten. Gott kann das geben. Nicht irgendein Mensch. Er ist unser Friede, sagt uns der Apostel Johannes. Menschen sind allesamt leichter als ein Hauch. Vertraut nicht auf Erpressung und betrügt euch nicht durch Raub. Wenn der Reichtum wächst, richtet euer Herz nicht darauf. Vertraut nicht auf eure eigene Kraft, auf eure menschlichen, irdischen Ressourcen, auf das Fleisch, biblisch gesprochen, auf euren Reichtum. Vertraut nicht auf diese Dinge, vertraut auf Gott. Eines hat Gott geredet, zwei Dinge sind es, die ich gehört, dass die Macht bei Gott ist und dein, o Herr, die Gnade. Denn du vergiltst jedem nach seinem Werk. Hier haben wir es wieder. Das ist die Festung, das ist der Schutz. Die Macht ist bei Gott und die Gnade. Und er ist darüber hinaus noch gerecht. Deswegen dürfen wir uns bei ihm bergen und sicher sein. Amen. Vater, ich danke dir für diese Psalmen und das ist eine Theorie, das ist echtes Leben, was wir hier lesen. Und ich danke dir für das Vorbild von David, das inspiriert mich. Vater, gib uns so ein Herz, dass wir Männer und Frauen sind nach deinem Herzen, der ein Herz für dich schlägt. Und dass wir gleich zu dir laufen, schnell zu dir laufen und dir unser Herz ausschütten, bevor wir noch zu irgendwem anderen rennen. Denn Gott, du bist der wahre Fels. Und du bist der wunderbare Ratgeber, der wunderbare Seelsorger, wie unser Prophet Jesaja sagt. Du bist der allmächtige Gott. Ich bitte dich, führe unsere Herzen zur Ruhe bei dir. Danke, dass du mächtig bist und dass du gnädig bist. Und dass wir durch deine Gnade in Jesus zu dir laufen dürfen, uns bei dir bergen dürfen, wie Kinder bei ihrem Papa. Ich bitte dich, tu das für jeden heute Abend hier. Füll uns mit deinem Frieden, mit deinem Heiligen Geist, mit dieser Sicherheit deiner Gegenwart, Herr, und deiner Liebe für uns. Amen. Und ich möchte zum Abschluss aus dem Römerbrief, Vers 8, vorlesen. Da ist es, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Und hier spricht er genauso Umstände an, in denen David seine Psalmen geschrieben hat. Paulus sagt, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Das war auch Realität für ihn. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Gott liebt dich. Jesus liebt dich. Lass das seine Stärke sein. Amen.